Ja, stellt euch mit mir mal folgende Situation vor. Wir würden in einer Zeit leben, wo man den Eindruck hat, die Welt ist komplett aus den Fugen geraten. Und wir geraten in eine Situation, wo es wirtschaftlich sehr schwierig wird. Aber da gibt's gute menschliche Lösungen für. Aber dann folgt ein Schicksalsschlag dem nächsten. Und dann heißt es nicht mehr wir. Du bist ganz allein, verlassen und verloren. Was gibt uns dann Halt, wenn alles um uns herum auseinanderbricht? Auf wen können wir uns verlassen? Kann man sich eigentlich auf uns verlassen? Auf dich, auf mich? Heute soll es um Treue gehen. Nicht so sehr die Treue in einer Ehe oder Partnerschaft, sondern um diese Haltung der Liebe oder der Hingabe einem anderen gegenüber. Diese Bereitschaft, Gutes zu tun, auch wenn es keinen offensichtlichen Vorteil bringt. Und es soll, ganz wichtig, um Gott gehen, der Treue als Wesensmerkmal aufweist. Um seine Treue zu uns und die Tatsache, dass die Bibel davon spricht, dass Gott Treue belohnt. Wenn du jetzt so geprägt bist, dass Belohnung und Gott in einem Satz bei dir irgendwie Widerstand hervorruft, dann möchte ich dich bitten, nicht abzuschalten, weder den Fernseher noch die Aufmerksamkeit, und mit mir gemeinsam in die Bibel zu schauen und dir ein eigenes Bild zu machen. Jedes Mal, wenn ich folgendes Lied höre, habe ich das Bedürfnis, mit den Verfassern über Gott zu sprechen. Ich lese vor. Sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist und alles Gute steht hier still und dass das Wort, das du mir heute gibst, morgen noch genauso gilt. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Gib mir einfach nur ein bisschen Halt und wieg mich einfach nur in Sicherheit. Hol mich aus dieser schnellen Zeit, nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit, gib mir was, irgendwas, das bleibt. Ich kann dieses Bedürfnis sehr gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag Beständigkeit. Veränderungen machen mir häufig Probleme und ich begegne ihnen mit einer hoffentlich noch gesunden Skepsis. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass sich die Welt um mich herum in atemberaubender Geschwindigkeit verändert. Ich weiß nicht, in welcher Situation du bist. Suchst du auch nach Halt in einer schnellen Zeit? Klammerst du dich vielleicht schon irgendwo dran fest und fragst dich langsam noch, ob Gott noch alles im Griff hat? Bist du völlig verzweifelt und hast den Boden unter den Füßen verloren? Versuchst du, Gott treu zu sein und fragst dich, ob sich das noch lohnt? Vielleicht geht's dir auch total gut. Du bist entspannt und der Gedanke, dass deine Treue so einen kleinen Treuebonus bekommt, ist trotzdem irgendwie interessant. In der Bibel gibt es eine faszinierende Geschichte zu diesem Thema. Und als ich diese Geschichte für heute vorbereitet habe, da habe ich mir gewünscht, dass wir viel öfter diese spannenden Geschichten aus der Bibel hören. Und das nicht nur im Kindergottesdienst. Es ist die Geschichte von zwei Frauen, die Helena hat es schon gesagt, die vom Schicksal hart getroffen werden. Ich will aber gar nicht viel vorweg sagen, sondern ich will mit euch ganz viel in diese Geschichte reinschauen, die wirklich total genial geschrieben ist. Und ich wünsche mir, dass sie uns eine neue Perspektive gibt, eine neue Perspektive auf unser Leben und eine neue Perspektive auf Gott und wie er in unserem Leben handelt. Ich lese also aus dem Buch Ruth direkt die ersten Verse. Als Israel noch von den Richtern geführt wurde, brach einmal eine Hungersnot im Land aus. Da zog ein Mann mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen von Bethlehem in Juda weg, um sich als Fremder im Grünland Moabs niederzulassen. Der Mann hieß Elimelech, seine Frau Noomi und seine Söhne Machlon und Kilion. Sie gehörten zur Sippe Ephrat aus Bethlehem in Juda. Als sie im Grünland Moabs wohnten, starb Elimelech und Naomi blieb mit ihren beiden Söhnen allein zurück. Diese heirateten zwei moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Doch 10 Jahre später starben auch Mahlon und Kilion, sodass die Frau ohne Mann und Söhne allein zurückblieb. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, diese Geschichte ist in der Realität verankert. Kein Es war einmal, kein Land vor unserer Zeit, sondern Bethlehem in Juda zur Zeit der Richter. Und dann wird in ganz wenigen Sätzen ein echtes Drama beschrieben. Da ist also eine junge Familie, die vor einer Hungersnot in ein fremdes Land fliehen müssen. Und als sie da angekommen sind, stirbt auch noch der Ehemann. Die Söhne sind aber schon erwachsen, sie heiraten, alles hätte irgendwie wieder gut werden können. Aber dann sterben auch beide Söhne, anscheinend sehr kurz hintereinander, und lassen 3 kinderlose Witwen zurück. Mehr noch als heute ist das nicht nur ein extremer persönlicher Verlust und Schmerz, sondern auch eine soziale und wirtschaftliche Katastrophe. Frauen waren in der damaligen Zeit, die hatten nur eingeschränkte Rechte, die konnten nicht alles kaufen, die hatten kaum Möglichkeiten, sich selber zu versorgen. Und die Männer hatten in der Gesellschaft die Aufgabe, die Familie zu beschützen und zu versorgen. Vielleicht wurde Naomi in dieser Situation bewusst, dass es in ihrer Heimat einen besonderen Schutz für Witwen gab. Ganz sicher erfahren wir aber, dass sie hört, dass es in Israel wieder besser geworden war. Und so entscheidet sie sich, mit ihren Schwiegertöchtern zurück in die Heimat zu gehen. Auf dem Weg dorthin ereignet sich die erste Szene, die ganz im Detail geschildert wird. Naomi wird auf einmal bewusst, dass ihre Schwiegertöchter als Ausländerinnen und ohne irgendeine soziale Bindung einen extrem schweren Stand haben. Dazu noch als kinderlose Witwen. Also fordert sie sie auf, zurück in die Heimat zu gehen. Es gab zwar in Israel eine Lösung für diesen Fall, dass ein Mann starb und eine kinderlose Frau zurückließ, die Levirats-Ehe, die funktionierte so, dass wenn ein Mann gestorben war und seine Frau hatte noch keine Kinder von ihm, dass sie dann den Bruder heiraten konnte und dass der erste gemeinsame Sohn dann der Stammhalter von dem Verstorbenen war, der dann auch die Mutter versorgen konnte. Und auf diese Lösung nimmt Naomi Bezug und findet sehr drastische Worte, warum es einfach keinen Sinn für die Schwiegertöchter macht, mit ihr nach Israel zu gehen. Sie sagt, stellt euch doch mal vor, ich würde heute einen Mann finden, wir würden heute miteinander schlafen, ich würde heute schwanger werden. Wollt ihr warten, bis das Kind groß ist? Das macht keinen Sinn. Dreht um, geht nach Hause. Orpa sieht das auch ein. Sie dreht um, sie verabschiedet sich unter Tränen und geht. Und dann spricht Naomi nochmal mit Ruth und sagt, folgt diesem Beispiel. Du hast doch keine Chance sonst. Und Ruths Antwort, die wir uns jetzt angucken möchten, die zeigt eine ganz andere Sicht der Dinge. Und sie ist definitiv der erste Höhepunkt in der Geschichte. Ruth sagte, dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich gehe nicht weg von dir. Denn wo du hingehst, gehe auch ich hin. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will auch ich sterben und begraben werden. Jahwe möge mir alles Mögliche antun, aber nur der Tod wird mich von dir trennen. Jesus wird einmal nach einer sehr herausfordernden Predigt von vielen seiner Anhänger verlassen. Und er geht dann zu seinen engsten Jüngern und fragt sie, wollt ihr mich auch verlassen? Und die sagen, ja, wo sollen wir denn hingehen? Du hast doch die Worte, die uns den Weg zum Leben zeigen. Für Ruth ist es ganz klar, wo ihr Platz ist. Sie gehört zum Gott Israels und nicht zu den Göttern ihrer Familie. Und sie wird ihre Schwiegermutter nicht im Stich lassen. Sie entscheidet sich bewusst nicht für den vernünftigen Weg, sondern für den Weg der Treue im Vertrauen auf Gott. Auch wenn dieser Weg aus menschlicher Sicht in ein Leben in Armut, Demütigung und Einsamkeit führt. Außerdem bekennt sie sich mit dieser Formulierung und mit dieser Aussage zu einem Übertritt ins Judentum in sozialer und religiöser Hinsicht. Sie bricht quasi alle Brücken hinter sich ab. Sie zeigt Mut und geht im Vertrauen auf Gott aufs Ganze. Und dann kommen diese beiden Frauen nach Bethlehem und man kann es sich gut vorstellen. Ist das nicht Naomi? Habt ihr gesehen? Naomi ist zurück in der Stadt. Aber Naomi hat dafür wenig übrig. Diese im besten Falle Anteilnahme und nicht Neugier hilft ihr gar nicht weiter. Und in ihrer Antwort zeigt sich ihre ganze Verzweiflung oder in ihrer Reaktion. Sie sagt zu den Frauen: Nennt mich nicht mehr Naomi, die Liebliche, nennt mich Mara, die Bittere. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll bin ich losgezogen und leer hat Jahwe mich zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich noch Naomi? Jahwe hat sich gegen mich gewandt. Der Allmächtige hat mir böse mitgespielt. Ich war diese Woche auf einer Beerdigung, wo eine Mutter zum zweiten Mal in ihrem Leben sich von ihrem Sohn verabschiedet hat. Ich bin überzeugt, man kann diesen Schmerz nicht nachempfinden und nicht in Worte fassen. Am Ende dieses ersten Abschnitts in der Geschichte sind wir am absoluten Tiefpunkt der Geschichte angelangt. Wie soll es denn jetzt noch weitergehen? Wie soll es jetzt noch Hoffnung geben? Und tatsächlich finden wir auch erstmal keine Antwort auf diese Frage, sondern mit der Überleitung zum nächsten Teil geht es erstmal in die Richtung, wie ihre wirtschaftliche Not, ihre Versorgung weitergehen könnte. Wir erfahren, dass die Erntezeit begonnen hat. Und zur Erntezeit greift dieser besondere Schutz für Witwen, von dem ich eben gesprochen habe. Witwen hatten in Israel das Recht, hinter den Erntehelfern herzugehen, egal auf welchem Feld, und das Korn aufzulesen, was übrig geblieben war. Und Ruth hat noch den Mut und die Kraft und rafft sich auf und versucht auf diese Art und Weise, sie und ihre Schwiegermutter zu versorgen. Und jetzt wird die Geschichte ein bisschen interessant. Rein zufällig landet sie auf einem Feld, das einem nahen Verwandten von Elimelech gehört. Boas heißt er. Und rein zufällig kommt dieser Boas auch gleich mal vorbei. Und der geht zu seinem Vorarbeiter, dem Aufseher, und fragt, wer das ist. Und der Aufseher sagt ihm das ist Ruth, die Schwiegertochter von Naomi. Und die ist auch fleißig, die war schon den ganzen Tag hier. Und dann geht Boas zu Ruth und er beruhigt sie erstmal. Und in der Situation, wie er sie beruhigt, merken wir erstmal, wie heikel Ruths Situation war. Er sagt nämlich zu ihr: Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich habe meinen Leuten gesagt, sie sollen dich nicht anrühren. Das war nicht selbstverständlich. Er sagt ihr sogar: Und geh bitte auf keinen Fall auf irgendein anderes Feld. Hier kann ich mich um dich kümmern. Er ist richtig besorgt. Ruth kann ihr Glück kaum fassen und fragt ihn im Prinzip, womit sie das verdient hat. Und an seiner Antwort können wir eine Menge lernen. Er sagt nämlich zu ihr, sie fragt: Womit habe ich das verdient? Und er antwortet: Man hat mir genau berichtet, was du nach dem Tod deines Mannes an deiner Schwiegermutter getan hast. Du hast Vater, Mutter und Heimat verlassen und bist zu einem Volk gegangen, das du vorher nicht kanntest. Jahwe möge dir dein Tun vergelten und dich reich dafür belohnen. Jahwe, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Schutz unter seinen Flügeln zu finden. Was wurde gesagt? Wofür soll Gott Ruth belohnen? Sie hat ihrer Schwiegermutter treu zur Seite gestanden. Sie hat ihr altes Leben hinter sich gelassen und sie ist im Vertrauen auf Gott freiwillig in eine ungewisse Zukunft gegangen. Es ist übrigens auffällig, und das kann man in dieser Übersetzung sehr schön sehen, wie oft bei Ruth der Name Jahwe für Gott verwendet wird. Das ist der Bundesname, der betont, dass Gott treu zu seinen Verheißungen steht. Und das ist für diese Geschichte eben von großer Bedeutung. Wir hören dann weiter, dass Boas Ruth zum Essen einlädt. Sie denkt direkt wieder an ihre Schwiegermutter, packt Essen für sie ein zum Abendessen, arbeitet den ganzen Tag weiter, geht dann nach Hause. Und bei dem Bericht, den sie ihrer Schwiegermutter gibt, erfahren wir direkt auch, dass Boas nicht nur für einen Tag gesorgt hat, sondern für die ganze Erntezeit sich darum gekümmert hat, dass sie keinen Hunger mehr haben müssen. Aber auch die längste Ernte geht irgendwann mal zu Ende und so langsam fragt man sich, wo soll das denn hinführen? Eine Witwen-WG mag in heutiger Zeit irgendwie eine gangbare Lebensform sein. Aber damals bedeutete das ein Leben, das aus Betteln und ungewisser Zukunft bestand. Trotzdem sind diese Monate der Erntezeit anscheinend nicht spurlos an Naomi vorbeigegangen. Und nachdem die erste Not gelindert ist, schmiedet sie, man würde sagen, wie eine Schwiegermutter im Bilderbuch, Zukunftspläne für Ruth und weiht sie ein. Das klingt dann so: Meine Tochter, sollte ich dir nicht ein Zuhause suchen, wo du es gut hast? Du weißt, dass Boas, mit dessen Mägden du auf dem Feld warst, mit uns verwandt ist. Pass auf, heute Abend worfelt, das ist irgend so eine landwirtschaftliche Tätigkeit, heute Abend worfelt er die Gerste auf dem Dreschplatz. Nimm ein Bad, salbe dich, zieh deine besten Kleider an und geh dorthin. Pass auf, dass er dich nicht entdeckt, bevor er mit Essen und Trinken fertig ist. Merk dir die Stelle, wo er sich hinlegt. Dort gehst du dann hin, deckst seine Füße auf und legst dich nieder. Er wird dir schon sagen, was du tun sollst. Er klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen zwielichtig, ist aber tatsächlich ein lupenreiner Plan, wie eine Frau einem Mann einen Heiratsantrag machen kann und beide wahren sogar dann noch ihr Gesicht, wenn der ablehnt. Und Ruth sagt, genauso werde ich es machen. Auch ein Zeichen von Treue. Ja, und sie schleicht sich also zu Boas Schlafplatz, legt sich zu seinen Füßen hin und wartet. Blöd nur, dass Boas den ganzen Tag hart gearbeitet hat und vielleicht danach auch noch ein bisschen gefeiert. Der wird nicht wach. Der wird erst wach, als seine Füße fast abgefroren sind. Ich bin mir aber sicher, dass er ziemlich schnell wach geworden ist, als er gesehen hat, dass da, wo mal seine Decke war, jetzt eine Frau liegt. Und ganz bestimmt war er hellwach, als diese Frau ihm einen Heiratsantrag macht. Wer bist du? Fragte er. Ich bin Ruth, deine Sklavin, sagte sie. Breite doch den Zipfel deines Gewands über deine Sklavin aus. Das ist in der Bibel ein Bild für eine Frau zu seiner Frau machen. Denn du bist der Löser. Da sagte er, ja, besegne dich, meine Tochter. Was du jetzt getan hast, zeigt deine Treue noch mehr als vorher. Denn du bist nicht den jungen Männern nachgelaufen, weder Armen noch Reichen. Und nun sei unbesorgt, meine Tochter. Alles, was du gesagt hast, werde ich für dich tun. Jeder in der Stadt weiß ja, dass du eine tüchtige Frau bist. Es stimmt, dass ich Löser bin, aber es gibt da noch einen Löser, der näher mit dir verwandt ist als ich. Bleib heute Nacht hier. Ich werde es morgen früh klären, ob er dich lösen will oder nicht. Wenn er keine Lust dazu hat, werde ich es tun. So wahr Jahwe lebt. Bleib jetzt liegen bis zum Morgen. Wir waren schon ganz nah dran an der Lösung. Aber die Geschichte nimmt noch einmal eine Wendung. Und das gibt mir Gelegenheit für ein paar wichtige Erklärungen. Aber ich kann euch beruhigen, ihr müsst nicht so lange warten wie Ruth. Das Erste, manche Ausleger deuten an, dass in dieser Nacht zwischen den beiden was gelaufen ist. Die Bibel spricht zwar stilvoll über Sex, aber unmissverständlich. Was hier beschrieben wird, ist eindeutig, dass nichts gelaufen ist. Sie bleibt die ganze Nacht zu seinen Füßen liegen, weil Boas und Ruth treu sind. Übrigens scheint sich Boas für keine besonders gute Partie zu halten. Er nennt Ruth treu, weil sie bereit ist, ihn zu heiraten und damit nicht nur für sich zu sorgen, sondern auch für Naomi und für deren Landbesitz. Es bleibt dabei, dass Boas Ruth verspricht, gleich am nächsten Tag Klarheit zu schaffen. Die beiden nehmen keine Abkürzung, die bleiben auf Gottes geradem Weg. Und zum Verständnis muss ich noch ein paar Infos einschieben, die für uns heute einfach nicht mehr so klar sind. Anscheinend hatte Elimelech ein Stück Land verkauft, bevor er nach Moab gegangen ist. Jetzt war es aber in Israel so, dass das Land den Familien von Gott zugeteilt war. Deswegen konnte man das Land nicht wirklich verkaufen, sondern alle 50 Jahre gab es ein Erlassjahr, wo alles verkaufte Land wieder zurück an die Familie gegangen ist, die es ursprünglich besessen hatte. Deswegen kann man vielleicht eher von Verpachten sprechen. Und der Preis richtete sich danach, wie lange es noch bis zum nächsten Erlassjahr war, also wie lange derjenige, der es kauft, das Land auch wirklich behalten durfte. Und eine weitere Sache ist die, das ist dieser Löser, dass nahe Verwandte die Möglichkeit und in gewisser Hinsicht auch die soziale Verpflichtung hatten, wenn sie das konnten, dieses Land so schnell wie möglich für den Verwandten zurückzukaufen und ihm zurückzugeben. Und Naomi hatte jetzt diese zwei Regeln ausgelegt und verknüpft in der Form, dass sie gesagt hat, derjenige, der das Land auslöst, soll auch Naomi heiraten und der erste Sohn wäre dann der Erbe für dieses Land und würde Naomi auch versorgen können. Der wäre im Prinzip, wenn wir an diese Leviratsehe denken, der Sohn von dem verstorbenen Mann von Ruth und damit der Enkel von Naomi. Boas wusste das. Er war bereit, diesen Weg zu gehen, obwohl das für ihn ja in der Praxis bedeutet, dass er draufzahlen musste, um das Land zu kaufen und seinen ersten Sohn dann als Erbe und Nachfolger für die Familie von Naomi zu geben. Er geht also am nächsten Morgen zum Stadttor von Bethlehem, ganz am Rand, aber inhaltlich der Mittelpunkt des Ortes. Und er nimmt seinen Verwandten zur Seite. Ordnungsgemäß ruft er sich mehr als genug Zeugen zusammen. Also so wie es geschildert ist, hat er das halbe Dorf zusammengetrommelt und erklärt ihm die Situation. Also es gibt da die Möglichkeit für dich, eine Art verwaistes Grundstück zu lösen. Und der Kollege ist vorsichtig gesagt nicht abgeneigt. Aber dann kommt der Haken. Du müsstest dann noch die ausländische Witwe heiraten und euer erster Sohn wäre der Stammhalter von Naomi und nicht von dir. Das macht natürlich gar keinen Sinn und so lehnt der Mann ab. Jetzt ist der Weg frei für Boas und Ruth. Sie heiraten, sie bekommen einen Sohn und dieser Sohn ist dann der ersehnte Löser für Naomi. Ich lese diese Geschichte nochmal, diesen Abschnitt nochmal. Da sagten die Frauen vom Anfang, Jahwe sei gepriesen, er hat dir in diesem Kind einen Löser geschenkt. Möge sein Name in Israel berühmt werden. Du wirst einen haben, der dein Herz erfreut und dich im Alter versorgt. Er ist ja der Sohn deiner Schwiegertochter, die dich liebt. Ja, an ihr hast du mehr als an 7 Söhnen. Und dann geht's nur noch kurz weiter, dass dieser Sohn einen Sohn kriegt und er kriegt wieder einen Sohn und das ist König David. Ich möchte deswegen noch mal kurz zurück zu diesen beiden Verwandten. Der Mann, der sich darum gesorgt hat, sein Vermächtnis nicht zu schmälern, wird nicht mal mit dem Namen erwähnt. Und der treue Boas wird der Urgroßvater des großen König Davids und die Bibel zeigt uns ein Vorfahre von Jesus Christus. Und was wird aus Naomi, der verbitterten und verzweifelten Witwe, die überzeugt war, dass Gott sich von ihr abgewandt hatte. Schon am Tiefpunkt war sie nicht so leer, wie sie geglaubt hat. Sie hatte eine liebevolle, fürsorgliche Schwiegertochter, einen großzügigen Verwandten und ein verpachtetes Stück Land. Am Ende schenkt Gott ihr durch die Treue von Ruth einen Löser, eine Lösung, die weit außerhalb ihrer Vorstellungskraft gelegen hatte. Es gäbe wirklich sehr viel, was man aus dieser Geschichte lernen kann. Wen das interessiert, ich habe darüber ein tolles Buch gelesen, leihe ich euch gerne aus. Aber für heute habe ich versprochen, dass wir uns mit Treue beschäftigen wollen und darauf möchte ich mich konzentrieren. Die Zeit der Richter ist für Israel ungefähr das, was für aufgeklärte Europäer das Mittelalter ist. In diesem finsteren Zeitalter nutzt Gott das Vorbild einer ausländischen Frau, um allen in Israel ein leuchtendes Vorbild für Bundestreue zu geben. Vor 2 Wochen ist Prinz Philipp, Ehemann der Queen, im Alter von 99 Jahren verstorben. Und ein britischer Evangelist hat über ihn Folgendes gesagt. Das Leben von Prinz Philipp erinnert uns daran, dass wir als Christen Diener sein sollen. Ein Diener sein erfordert 2 Dinge. Erstens müssen Sie die Bedürfnisse eines anderen zu Ihrer Priorität machen. Zweitens ordnen Sie sich selbst unter. Ich glaube, besser hätte man das Leben von Ruth nicht in Worte fassen können. Und bevor ich dazu komme, was das mit uns zu tun hat, möchte ich noch den Einwand vom Anfang behandeln. Unsere Beziehung zu Jesus, zu Gott, beruht allein auf seinem Wesen, seinem Wirken und seiner Treue zu uns. Ich habe nicht im Geringsten die Absicht, Leistungsdruck in fromme Worte zu fassen und über die Hintertür wieder reinzuholen. Auf gar keinen Fall. Bevor wir uns entscheiden, ob wir Gott treu sein wollen oder nicht, müssen wir uns vor Augen führen, dass Gott mit uns einen Vertrag schließen möchte, den er den neuen Bund nennt. Und dieser Vertrag sieht so aus. Ich habe alles für euch getan, ohne dass ihr etwas für mich getan habt. Ich bin auf die Welt gekommen, um mein Leben für euch zu geben und euch damit ein übersprudelndes Leben zu ermöglichen. Alles, was ihr dafür tun müsst, habe ich schon erledigt. Eine Ewigkeit in vollkommener Freude liegt vor euch auf dem Silbertablett. Gottes Treue zu uns zieht sich durch die Bibel wie ein roter Faden. Aber warum kommt es dann überhaupt noch darauf an, ob wir treu sind? Das liegt daran, weil wir in einer Zeit leben, die Jesus so beschreibt, dass Gottes Herrschaftsergreifung in dieser Welt schon begonnen hat, aber noch nicht vollendet ist. Und ich möchte euch gerne mit 2 Versprechen Gottes dazu einladen, dem Beispiel Ruth zu folgen und im Vertrauen auf Gott eure eigenen Interessen hinten anzustellen. Der erste Vers, den muss ich nicht vorlesen, das ist der Drauf-Vers meiner Schwester. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Und der zweite, das ist eine Begebenheit. Und da formuliert Petrus eine subtile Frage. Er geht zu Jesus und sagt, Herr, wir haben Vater, Mutter und Heimat verlassen, um dir nachzufolgen. Punkt. Und Jesus hat die Frage verstanden und sagt, niemand, der alles verlässt, um mir nachzufolgen, der das nicht 100-fach belohnt bekommt. Und selbst wenn er Anfeindungen erlebt, das ewige Leben noch obendrauf bekommt. Gott belohnt Treue. Wie kann diese Belohnung aussehen? Also ich behaupte, dass es das größte Geschenk in meinem Leben ist, dass ich Jesus schon kennenlernen durfte, als ich ein Kind war. Wir stellen uns den Lohn vielleicht manchmal materiell vor und stellen dann fest, dass Christen, die Gott treu nachfolgen, trotzdem in Notlagen geraten oder Schicksalsschläge aushalten müssen. Jesus kündigt seinen Nachfolgern sogar an, dass sie Hass und Feindschaft erwarten müssen, wenn sie seine Botschaft treu weitergeben. Aber wie sieht das aus, diese hundertfache Belohnung? Wie hat Ruth das denn erlebt? Sie hat Führung erlebt, als Gott sie ausgerechnet auf das Feld von Boas geführt hat. Sie hat Versorgung und Schutz erlebt. Sie hat erlebt, dass Gott ihre Pläne und Erwartungen weit übertroffen hat. Zu dem ersten Vers habe ich auch ein persönliches Beispiel. Das ist nicht gerade das Aktuellste, aber ich finde es sehr anschaulich. Als ich meine Diplomarbeit abgegeben hatte, hatte ich die Entscheidung, ob ich die Prüfung entweder während des Zeltlagers mache oder wenn ich eigentlich meinen Job schon angetreten haben sollte. Dann habe ich mich für die Zeit vom Zeltlager entschieden und bin dann abends nach der Gute-Nacht-Geschichte nach Hause gefahren, habe irgendwie versucht, mich noch so ein bisschen vorzubereiten und bin am nächsten Morgen zur Fachhochschule. Genau in dem Moment, als mir bewusst wurde, dass ich überhaupt nicht weiß, wo ich hin muss, begegnet mir auf dem Gang mein Prof. Und ich war zu dem Zeitpunkt noch relativ entspannt, bis er mich fragt, ob ich meinen Laptop im Auto gelassen hätte. Mein Plan war eher Whiteboard oder vielleicht bunte Kreide, aber da hatte ich mich leider auch nicht drum gekümmert. Um abzukürzen, als die Prüfung rum war, war mein Hemd durchgeschwitzt. Und während die Prüfer sich da beraten haben, war mir bewusst, ich hätte mich trotz Zeltlager ein bisschen vorbereiten können. Aber Gott hatte alles hervorragend vorbereitet. Er hat den Prof geschickt, dass er mich zum Raum führt. Es war genug, ich weiß gar nicht mehr, ob bunte Kreide oder Stifte da. Und ich hatte Prüfer erwischt, die es eine willkommene Abwechslung fanden, dass sich jemand nicht die Mühe gemacht hat und stundenlang eine Präsentation vorbereitet hat. Kurz nach dem Mittagessen war ich glücklich wieder auf dem Zeltplatz und mir war bewusst, Gott hat mich gerade beschenkt. Willst du sowas auch erleben? Das sind Peanuts. Hört die Lebensgeschichten von Leuten, die Jahrzehnte für Familienangehörige beten, bis Jesus ihnen begegnet. Hört die Lebensgeschichten von Missionaren, die jahrzehntelang treu dienen. Und auf einmal befreit Gott ein ganzes Dorf, eine ganze Region von der Angst und den Mächten vom Geisterglauben und bösen Geistern und schenkt ihnen neue Hoffnung und ein neues Leben. Die Bibel nennt Jesus den Treuen und Wahrhaftigen. Und sie verspricht denen, die ihm treu bleiben, dass ihnen eine fantastische Zukunft in seiner unmittelbaren Gegenwart bevorsteht. Meine Frau und ich haben uns bewusst entschieden, Gott treu zu sein, in aller Unvollkommenheit. Und ich lade euch ein, uns als Gemeinde und jeden Einzelnen, der das heute sieht oder hört, diese Einladung Gottes anzunehmen. Wir können wie Ruth Teil der Geschichte Gottes mit den Menschen sein. Und das lohnt sich mit Sicherheit. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir Gott anbeten wollen, wo wir ihm begegnen wollen. Und das erste Lied gibt Antwort auf dieses Lied, das ich am Anfang zitiert habe. Jesus gibt Halt. Jesus bleibt.